Ein Thema, das unsere Gesellschaft immer wieder beschäftigt, ist das Thema Authentizität oder Glaubwürdigkeit. Also, dass die Menschen, die ja, irgendwelche Überzeugungen haben, auch diese Überzeugungen leben. Die Frage ist oft, kann ich dem Politiker oder dem Experten, dem Sportler oder meinem Vorbild, das irgendwie bekannt ist, auch wirklich das Glauben, was er so vertritt oder was sie so vertritt? Stimmt das Verhalten von dieser Person mit dem überein, was sie ja, sonst so vermittelt? Oder stellt diese Person irgendwelche hohen Ansprüche auf und vor allem Ansprüche an andere und hält sich selbst gar nicht an diese Ansprüche? In unserem Text heute geht es auch um Glaubwürdigkeit und zwar um unsere Glaubwürdigkeit als Christen. Leben wir das, was Christus uns vorgelebt hat? Leben wir das, was wir sagen? Und ich möchte gern den Text lesen mit euch. Da steht in 1. Korinther 9, die Verse 19 oder ab Vers 19 bis zum Ende vom Kapitel. Erster Korinther 9, ab Vers 19. Hier schreibt Paulus, denn obwohl ich von allen Menschen unabhängig bin, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um recht viele von ihnen zu gewinnen. So bin ich denn für die Juden zu einem Juden geworden, um Juden zu gewinnen. Für die Gesetzesleute zu einem Mann des Gesetzes, obgleich ich selbst nicht unter dem Gesetz stehe, um die Gesetzesleute zu gewinnen. Für die Heiden, die das Gesetz nicht haben, zu einem Manne, der ohne das Gesetz lebt, obgleich ich nicht ohne Gesetz lebe, nicht ohne Gottes Gesetz lebe, vielmehr dem Gesetz Christi unterworfen bin, um die, welche das Gesetz nicht haben, zu gewinnen. Für die Schwachen bin ich zu einem Schwachen geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Kurz, für alle bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Alles das aber tue ich um der Heilsbotschaft willen, damit ich auch Anteil an ihr habe, an ihr erlange. Entschuldigung. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, dass aber nur einer den Siegespreis erhält? Lauft ihr nun in der Weise, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligen will, legt sich Enthaltsamkeit in allen Beziehungen auf, jene, um einen vergänglichen Kranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich denn nicht ziellos und treibe den Faustkampf so, dass ich keine Lufthiebe führe, sondern ich zerschlage meinen Leib und mache ihn mir dienstbar, um nicht, nachdem ich als Herold andere zum Kampf aufgerufen habe, mich selbst als untüchtig zu erweisen. Ich möchte nochmal kurz beten, dürfte gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben und dass es in unser Leben hineinspricht. Danke, Herr, dass du ja, Dinge auch in unserem Leben aufdecken möchtest durch dein Wort, uns helfen willst, uns wirklich auszurichten, auch auf das Ziel, das du für unser Leben hast. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dein Wort richtig weiterzugeben und ja, dass wir alle, auch ja, ich eingeschlossen, uns wirklich von dir was sagen lassen und gerne auf dich hören. Und danke, dass du auch die Kraft gibst, um Dinge umzusetzen. Bitte segne du diese Predigt und hilf du uns allen beim Zuhören und beim Annehmen. Amen. Ich habe die Predigt heute genannt, Knechte, Läufer, Kämpfer. Und genauso heißen auch die drei Punkte. Der erste heißt Knechte, der zweite Läufer und der dritte Kämpfer. Und wir fangen mit dem ersten Punkt an, die Knechte. Die Mägde dürfen sich natürlich auch angesprochen fühlen. Im Vers 19 schreibt Paulus, denn obwohl ich von allen Menschen unabhängig bin, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um recht viele von ihnen zu gewinnen. Und das Wort, das hier in den meisten Übersetzungen mit Knecht wiedergegeben wird, wäre eigentlich besser mit Sklave übersetzt. Ein Knecht ist immer noch ein Angestellter mit gewissen Rechten, während ein Sklave ziemlich rechtlos ist. Und Paulus war zwar unabhängig von den Menschen, sein direkter Vorgesetzter war Jesus Christus Und doch hat sich Paulus zum Sklaven für die Menschen gemacht, um genau diese Menschen für Jesus zu gewinnen. Und was er damit meint, dass er sich zum Sklaven für sie gemacht hat, das beschreibt er dann in den folgenden Versen. Er wurde für die Juden ein Jude und er wurde für die, die unter dem Gesetz sind, wie einer, der unter dem Gesetz steht. Und mit dem Gesetz ist hier nicht das römische Rechtssystem gemeint, das damals galt in der Welt, in der Paulus gelebt hat, sondern damit ist das Gesetz vom Volk Israel gemeint, das ihnen am Sinai damals gegeben wurde. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum unterscheidet er hier zwischen Juden und zwischen denen, die unter dem Gesetz stehen? Sind es nicht dieselben? Also die Juden waren ja die, die das Gesetz von Gott bekommen haben. Mag sein, dass er vielleicht mit Juden auf die Volksbräuche und Traditionen anspielt, während er mit dem, wo er die Leute beschreibt, als unter dem Gesetz, das wirklich religiöse Leben meint. Aber auf jeden Fall war Paulus bereit, auf seine eigenen Rechte zu verzichten oder seine persönlichen Freiheiten einzuschränken, um genau diese Menschen zu erreichen. Und ein amerikanischer Bibellehrer, der schreibt dazu Folgendes: Wenn er mit den Juden zusammen war, dann verhielt sich Paulus in moralisch neutralen Fragen wie ein Jude. Er aß zum Beispiel die Speisen, die den Juden erlaubt waren, und enthielt sich solcher Speisen wie Schweinefleisch, die ihnen verboten waren. Vielleicht arbeitete Paulus auch am Sabbat nicht, weil er erkannte, dass das Evangelium von den Menschen bereitwilliger gehört wurde, wenn er so handelte. Als wiedergeborener Gläubiger an den Herrn Jesus stand der Apostel nicht unter dem Gesetz als Lebensregel. Er passte sich nur den Gebräuchen, Gewohnheiten und Einstellungen an, die die Menschen hatten, um sie für den Herrn zu gewinnen. Das, was also Paulus den Korinthern schon geschrieben hat, und wir haben ja schon einiges gelesen, wo er sie auffordert, auf ihre persönlichen Rechte auch mal zu verzichten, mal ein bisschen zurückzustecken, das auch mal als ein Vorrecht zu sehen, auf das eigene Recht zu verzichten. Das hat er ihnen nicht einfach nur geschrieben und hat es selbst nicht gelebt, sondern er war authentisch, er war glaubwürdig, er hat das auch gemacht. So wie er es den Korinthern empfohlen hat, genau dasselbe hat er auch gelebt. Er war bereit, auf seine Rechte und seine Freiheiten zu verzichten, wenn es dem Evangelium gedient hat. Was kann das für uns bedeuten? Wo können wir auf unsere Rechte verzichten? Ich habe so gedacht, wenn wir hier in unserer Gegend Menschen erreichen wollen, die doch alle recht katholisch geprägt sind, dann ist sicherlich gut, wenn wir vermeiden, diesen Menschen bewusst ein Ärgernis zu sein. Also ich hätte zum Beispiel für mich persönlich die Freiheit, an Frohen Leichnam oder Maria Himmelfahrt meinen Rasen zu mähen oder Holz zu spalten oder solche Dinge zu tun. Ich weiß aber, dass das bei meinen katholischen Nachbarn wahrscheinlich nicht ganz so gut ankäme. Und wenn die dann auch noch wissen, hier der Pastor mäht seinen Rasen an unserem Feiertag, dann kommt es natürlich ein bisschen komisch an. Und deswegen verzichte ich auf dieses Recht. Fällt mir jetzt auch nicht schwer, kann auch andere Sachen tun an so einem Tag. Aber dass wir da ein bisschen sensibel sind für das, was um uns herum so geschieht und was wir Menschen verletzen könnten und dadurch dem Evangelium Steine in den Weg legen, wo wir es nicht tun müssten. Da können wir sicherlich auf unsere Freiheit verzichten. Paulus war frei vom Gesetz. Er stand nicht mehr unter diesem Gesetz, das dem Volk Israel am Sinai gegeben wurde. Und wichtig ist, dass wir das auch für uns begreifen. Auch wir als Christen stehen nicht mehr unter diesem Gesetz vom Sinai. Wir hatten bei unserem Männerfrühstück gut eine Woche her, dass wir uns getroffen haben, also letzten Samstag, nicht gestern, sondern den davor, hatten wir auch kurz dieses Thema, wo es mal um Tätowieren ging und ein Bruder so eine Stelle angeführt hat, dass er im Alten Testament steht, man soll sich da keine Zeichen unter die Haut ritzen. Und hat ein anderer Bruder gemeint, ja, aber im selben steht ja auch was übers Haare schneiden und so weiter. Also wenn wir das Gesetz zitieren, dann müssen wir das ganze Gesetz zitieren. Und da merken wir, da kommen wir schnell an unsere Grenzen. Wenn wir das Gesetz wirklich für uns heute als Christen nehmen wollen, dann sollten wir das Ganze halten und nicht nur eins davon. Aber wir stehen als Christen nicht mehr unter diesem Gesetz. Christus hat uns frei gemacht, auch von diesem Gesetz Israels. Heißt aber nicht, dass wir jetzt völlig in einem rechtlosen Raum wären. Schreibt auch Paulus später, dass er nicht völlig in einem rechtlosen Raum wäre. Wir leben unter der Gnade und ein rechtes Verständnis der Gnade, das, was Gott uns getan hat, dass Jesus für uns gestorben ist, unsere Sünden vergeben hat, dass wir, ohne dass wir irgendwas dazu tun könnten, errettet werden. Wenn wir das wirklich, wirklich verstanden haben, dann werden wir diese Gnade nicht ausnutzen wollen. Dann werden wir diese Gnade nicht dazu missbrauchen, unsere eigenen Wünsche zu leben, sondern wir werden von Liebe und Dankbarkeit geleitet und wollen Gott gefallen. Wir wollen das tun, was er will. Wir wollen ihn kennenlernen. Wir wollen sehen, was wünscht sich Gott von unserem Leben. Und letzte Woche, da haben wir eine sehr gute Predigt gehört über die Allgenügsamkeit oder Allgenugsamkeit oder Selbstgenügsamkeit, wie man es auch nennen möchte, die Allgenügsamkeit Gottes. Und darin wurde deutlich, Gott hat uns nicht nötig. Er hat dich nicht nötig und er hat auch mich nicht nötig. Er hat unseren Gehorsam nicht nötig. Er hat unseren Dienst nicht nötig. Aber obwohl er uns nicht nötig hat, möchte er uns doch haben. Obwohl er unseren Gehorsam nicht nötig hat, ehrt es ihn, wenn wir ihm gehorchen. Obwohl er unseren Dienst nicht nötig hat, gibt er uns trotzdem die Möglichkeit, an seinem Reich mitzuarbeiten. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum gerade ich ihm dienen darf, warum gerade er mich erwählt hat. Und je länger ich darüber nachdenke, desto weniger verstehe ich es. Ich merke nur immer mehr, an mir selbst kann es nicht liegen. Es ist einfach Gottes Erbarmen, es ist Gottes Gnade, dass ich sein Kind sein darf. Und weil er so gnädig ist, weil er so groß ist, weil er so viel Erbarmen hat, deswegen möchte ich ihm mein Leben zur Verfügung stellen. Auch wenn mein Leben nichts ist im Vergleich zu ihm, aber es ist das Einzige, was ich ihm bringen kann. Und das möchte ich ihm gerne geben. Und Gott wünschte sich von uns, dass wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen. In Römer 12, Vers 1, da fordert der Paulus die Römer auf und auch uns. So ermahne ich euch nun, liebe Brüder, durch den Hinweis auf die Barmherzigkeit Gottes. Bringt eure Leiber als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer dar. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir reden gern vom Gottesdienst am Sonntagmorgen und das ist ein Teil von unserem Gottesdienst. Aber eigentlich ist unser Gottesdienst das, dass wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Und das, was Paulus in unserem Text hier im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, beschreibt, das ist nichts anderes als so ein Gottesdienst. Er ist bereit, auf Freiheiten zu verzichten. Er ist auch bereit, sich bestimmten Regeln zu unterwerfen. Er ist bereit, sich anzupassen, um Menschen zu erreichen. Aber dabei gibt er nicht die Grundsätze des Evangeliums auf. Denn er schreibt ja auch, dass er im Vers 21, dass er dem Gesetz Christi unterworfen ist. Und das Gesetz Christi, das ist die Liebe. Das ist die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Wir sollen Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und an diesem einfachen Grundsatz, da muss ich letztlich alles messen lassen. Tue ich das, was ich tue, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen oder nicht? Und deshalb, weil er diesem Gesetz Christi unterworfen war, der Paulus, deshalb wurde er trotz aller Anpassung nicht zu einem Mann, der gegen den Willen Gottes gehandelt hätte. Er blieb Jesus in allem treu. Und Paulus wurde von Gott gebraucht, um die verschiedensten Menschen zu erreichen. Die Hohen und die Niedrigen, die Schwachen und die Starken, die Juden und die Heiden. Paulus war ein ausgewähltes Werkzeug Gottes, den er auf ganz besondere Weise gebraucht hat. Er war offensichtlich in einem sehr guten Sinn auch sehr wandlungsfähig. Er konnte sich anpassen in verschiedene Situationen, er konnte auf die Menschen eingehen, ihnen begegnen auf Augenhöhe. Er war sozusagen ein Hans Dampf in allen Gassen oder ein Multifunktionswerkzeug Gottes, und zwar ein wirklich hochwertiges Multifunktionswerkzeug Gottes. Jetzt möchte ich niemandem zu nahe treten, aber ich denke, die meisten von uns sind nicht solche Multifunktionswerkzeuge Gottes. Und manchmal, wenn ich den Paulus so anschaue, dann komme ich mir ziemlich miserabel vor. Vielleicht wie so ein abgebrochener Schraubenzieher oder wie ein rundgedrehter Torx-Bit, mit dem man eigentlich nicht mehr viel anfangen kann. Aber es tut nichts zur Sache, wie ich mich fühle. Es tut nichts zur Sache, wie ich mir vorkomme. Sondern die Frage ist, was möchte denn Gott mit mir tun? Wie möchte er mich gebrauchen als sein Werkzeug? Wo hat er mich hingestellt? Oder wo hat Gott dich hingestellt? In welchem Umfeld bist du? Welches Umfeld hat Gott um dich gestellt, das sonst keiner von uns so gut erreichen kann wie du? Wir alle haben zum Beispiel Nachbarn. Und wer, wenn nicht du, sollte deine Nachbarn erreichen? Viele von uns haben Arbeitskollegen. Da hat Gott dich in ein Umfeld hineingestellt und du musst dich gar nicht groß anpassen. Du bist bereits der Arbeitskollege von denen. Bist schon mittendrin. Wir sind dem Bäcker vielleicht schon Bäcker geworden oder dem Maschinen- und Anlagenführer bereits der Maschinen- und Anlagenführer. Wir sind der Krankenschwester schon die Krankenschwester geworden, den Schülern der Mitschüler, den Studenten der Kommilitone, den Feuerwehrlern der Feuerwehrler. Und so weiter. Wir sind Werkzeuge in der Hand Gottes. Er hat uns in Situationen, in Umfelder hineingestellt und dort möchte er uns gebrauchen. Und wir dürfen uns von ihm gebrauchen lassen, damit andere Menschen auf Jesus hingewiesen werden und sie ihn kennenlernen. Wir sind Gottes Knechte an dem Ort, wo wir stehen. Das war der erste Punkt, die Knechte. Kommen wir zu dem zweiten, die Läufer. In den Versen 24 bis 27, da vergleicht Paulus das Leben als Christ mit solchen Wettkämpfen. Und wahrscheinlich hat er damit auch auf die isthmischen Spiele angespielt. Ja, auf die Spiele angespielt. Also das waren so Wettkämpfe, die alle 2 Jahre, soweit ich weiß, in Korinth stattgefunden haben. Und da gab es verschiedene Disziplinen, unter anderem Wettlauf oder auch Ring- und Boxkämpfe. Und der Sieger, der hat einen Kranz bekommen, einen Kranz aus Kiefernzweigen. Und für diesen Kranz aus Kiefernzweigen, da haben sich die Menschen richtig ins Zeug gelegt. Die wollten diesen Kranz gewinnen. Dafür waren sie bereit, ein hartes Training über sich ergehen zu lassen, waren bereit, Enthaltsamkeit zu üben in vielen Dingen. Und wer jetzt selber noch nie irgendwo in so großen Ehrgeiz hatte für Sport, der versteht es vielleicht nicht ganz. Ich persönlich tue mir vielleicht auch ein bisschen schwer, habe da nie so den Ehrgeiz gehabt im Sport, aber ich hatte Klassenkameraden, die waren recht sportlich oder hatten zumindest ja, einfach einen gewissen Ehrgeiz. Es war damals, als ich Austauschschüler war in den USA, und da ist so das Jahr aufgeteilt in 3 Trimester und in jedem Trimester sind bestimmte Sportarten angesiedelt. Und als dann von meinen Freunden das Trimester kam, in dem ihre Sportart angesiedelt war, da haben die sich völlig verwandelt. Davor haben die Pizza gegessen und Cola getrunken und sind auf der Couch rumgehangen, haben Computer gespielt. Und dann auf einmal fangen die an zu trainieren, hören die auf Pizza zu essen, hören die auf Cola zu trinken und sagen, ich verzichte auf diese Dinge, weil ich möchte gewinnen. Ich möchte gut sein in dem Sport, den ich mache. Und ja, also für den Sieg bei so einer Disziplin, da gab es kein Preisgeld, da gab es vielleicht ein bisschen Ehre und den kurzen Triumph des Sieges, aber das war es ihnen wert. Es war es ihnen wert, sich da reinzuhängen und auf viele Dinge zu verzichten und hartes Training über sich ergehen zu lassen. Und wenn Menschen schon für Kränze aus Kiefernzweigen oder für den kurzen Triumph des Sieges sich so anstrengen, Wie viel mehr sollten wir uns als Christen in Bezug auf unseren Glauben anstrengen oder bereit sein, uns dafür anzustrengen? Ein Läufer, der bei einem Wettkampf antritt, der gibt sein Bestes. Und selbst wenn er weiß, ich habe keine Chance auf den ersten Platz, weil andere dabei sind, die viel besser sind als ich, wird er trotzdem bei diesem Lauf sein Bestes geben. Der wird nicht beim Startschuss sich erstmal niederknien und dann seine Schuhe binden und langsam losschlendern. Nein, der wird lossprinten. Und er wird sich ins Zeug legen, er wird versuchen zu gewinnen, auch wenn er vielleicht gar keine Chance hat, den ersten Platz zu kriegen. Aber er hängt sich rein. Und genau zu diesem Einsatz fordert Paulus auch die Korinther und uns auf. Unser Herr ist es wirklich wert, dass wir für ihn das Beste geben. Paulus sagt, lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Ob wir ihn dann wirklich gewinnen, ist die andere Sache. Aber wir sollen uns anstrengen, uns Mühe geben. Der Siegeskranz der himmlischen Berufung, der ist es wert, dass wir ihm alles andere unterordnen. Was würden wir, ich meine, es kommen die Olympischen Spiele auf uns langsam aber sicher zu, was würden wir von dem Läufer halten, der beim Startschuss, statt loszurennen und das Ziel zu erreichen, anfängt irgendwie so kreuz und quer über die Rennbahn zu gehen, sich immer wieder bückt und dann 1- und 2-Cent-Münzen aufhebt? Ich denke, wir würden sagen, also der gute Mann, der hat nicht begriffen, um was es hier geht. Es geht darum, über die Ziellinie da vorne zu kommen. Danach kannst du nochmal rumdrehen, ein paar Centmünzen aufheben, aber jetzt nicht. Jetzt ist die Zeit, auf das Ziel zuzurennen. Aber leider verhalten wir uns als Christen manchmal auch so. Statt uns klar auf unser himmlisches Ziel auszurichten, da steuern wir so einen Zickzackkurs von einem weltlichen Ziel zum anderen und das Endziel, das kommt uns irgendwie aus dem Blick. Es gibt so viele Dinge, die uns wichtig werden. Der Schulabschluss, die Karriere, die Partnersuche, der Hausbau, der Sportverein, die Musikkapelle, Feuerwehr oder was auch immer. Und all das mögen an sich gar keine schlechten Dinge sein. Aber wenn sie zur Hauptsache werden, wenn ich dadurch das himmlische Ziel aus dem Auge verliere, dann stimmt was nicht. Und das ist eine Frage, die du nur persönlich beantworten kannst. Gibt es in deinem Leben etwas, das dich von diesem großen Ziel, das Jesus für dich hat, abhalten möchte? Gibt jederzeit die Chance, das zu ändern und sich neu auf das Ziel auszurichten, den Herrn um Vergebung zu bitten und mit ihm wieder neu durchzustarten. Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und er verheißt uns, dass er uns all das, was wir sonst brauchen, dazufügen wird. Und oft gibt er uns noch viel mehr, als wir brauchen. Wir müssen uns nicht in irgendwelchen nichtigen Zielen verlieren, sondern wir dürfen auf das große Ziel zugehen und Gott zutrauen, dass er uns das, was wir brauchen, mit dazu gibt. Wir kommen zum dritten Punkt, zu den Kämpfern. Unser Leben als Christ ist immer wieder ein Kampf. Ein Kampf zwischen irdischem und himmlischem, ein Kampf zwischen Christus und Satan, ein Kampf zwischen unserem Fleisch und dem Geist. Und oft fühlen wir uns, oder zumindest geht es mir so, fühlen wir uns irgendwie zerrissen in diesem Kampf. Irgendwie aufgerieben, entmutigt. Und Paulus kannte diese Gefühle auch. Er beschreibt sie im Römerbrief Kapitel 7 ab Vers 14. Dort sagt er, dass in seinem Inneren ein Kampf tobt zwischen Gut und Böse. Sein Fleisch, also sozusagen der irdische, vergängliche und gefallene Teil des Menschen, der ist in einem beständigen Kampf mit dem Geist des Menschen, der von Gott erneuert wurde und der nach ewigem, Gutem und Unvergänglichem strebt. Man kann sagen, die Hauptkampflinie zwischen Gut und Böse, die verläuft mitten durch das Herz des Christen. Und gerade deshalb empfinden wir diesen Kampf auch als so aufreibend. Und auch Paulus hat es so empfunden und deswegen ruft er aus in Römer 7, Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und die Antwort ist Jesus. Er erlöst von diesem Todesleib. In der Herrlichkeit wird es keine Sünde mehr geben, da wird es keine Versuchung mehr geben, da ist dieser ständige Kampf vorbei. Aber auch jetzt schon möchte uns Jesus den Sieg geben. Er möchte uns in diesem Kampf beistehen, aber er wird es auch nicht gegen unseren Willen tun. In unserem Text 1. Korinther 9, da beschreibt Paulus, dass er seinen Leib zerschlägt und dass er ihn sich dienstbar macht. Seine menschlichen Bedürfnisse und Wünsche, die mussten also sich diesem großen Ziel unterordnen und nicht andersherum. Nicht das Ziel den Wünschen, sondern die Wünsche und Bedürfnisse mussten sich dem Ziel unterordnen. Und da ist die Frage, wer hat bei uns im Leben das Sagen? Das Fleisch oder der Geist? Als Menschen, da denken wir oft, es wäre Freiheit, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Dass wir also einfach all dem nachgeben können, was so an Gedanken in uns aufsteigt. Aber Paulus schreibt in Epheser 4 genau das Gegenteil. In Epheser 4 ab Vers 22: Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiter zu leben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Also jeder Begierde nachzugeben, das ist gar keine echte Freiheit, sondern das stürzt ins Verderben. Der Mensch, der von Jesus nichts wissen will, der ist zwar frei, sich alle seine Wünsche zu erfüllen und das zu tun, was er will, aber diese Freiheit ist letztlich nichts anderes als ein Gebundensein an seine eigenen Begierden. Und dieses Gebundensein an die eigenen Begierden, das wird den Menschen ins Verderben stürzen. Als Christen haben wir die Freiheit, eben nicht jedem Wunsch nachgeben zu müssen. Wir haben die Freiheit, unsere Begierden, unsere egoistischen Wünsche und Trieben nicht das letzte Wort zu geben, sondern Jesus darf das letzte Wort haben in unserem Leben. Jesus, der durch seinen Heiligen Geist unser Denken erneuert. Und deshalb, weil Paulus diese Wahrheit erfahren hat, deswegen kann er in 1. Korinther 9 auch schreiben, dass er seinen Leib zerschlägt und sich diesen Leib dienstbar macht. Und ich muss sagen, ich finde es schön, dass Paulus hier auch so drastische Worte gebraucht und dass er diesen Kampf so als einen Kampf beschreibt. Das macht deutlich, dass auch ein Mann von der geistlichen Statur des Paulus, der wirklich ein geistliches Vorbild war, auch mit heftigen Kämpfen in seinem Glaubensleben zu tun hatte. Auch er musste widerstehen mit aller Willenskraft. Wir denken manchmal, dass uns die ganzen geistlichen Siege, von denen wir in unseren Liedern singen, doch eigentlich einfach so zufallen müssten. Dass unser Christenleben sozusagen ein Sonntagsspaziergang ist, wo wir von Triumph zu Triumph spazieren und irgendwann in der Herrlichkeit ankommen. Ohne große Anstrengung, da gehen wir durchs Leben und die Sünden und Versuchungen, die prallen an unserer schillernden Rüstung ab und machen uns nichts aus. Und bei manchen Sünden und Versuchungen, da mag das auch so sein. Die haben wir überwunden, da hat uns Gott die Kraft gegeben zu überwinden. Wir müssen diesen Dingen nicht mehr dienen. Und bei anderen, da kämpfen wir Tag für Tag dagegen an. Und in diesen Kämpfen, da ist immer wieder so wichtig, dass wir zu Jesus fliehen und von ihm die Hilfe erwarten. Ich bin froh um das Lied, das wir vorher gesungen haben, Christus hält mich fest. Er ist der, der uns im Kampf beisteht, weil aus unserer eigenen Kraft kriegen wir es nicht hin. Aber unser Herr Jesus möchte uns die Kraft geben, die wir brauchen. In ihm ist alles, was wir brauchen, auch für diesen Kampf, der in uns selbst tobt. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, um was es heute Morgen ging. Wir haben gesehen, auf was es bei einem glaubwürdigen Christenleben ankommt. Erstens sollen wir den Menschen dort dienen, wo uns Gott hingestellt hat. Ob das bei Heidenhain ist, in der Arztpraxis, im Krankenhaus oder in der Backstube, in der Nachbarschaft oder beim Kindergarten, wo auch immer. Dort, wo uns Gott hinstellt, hat er auch eine Aufgabe für uns. Wir sind seine Werkzeuge dort, wo wir sind. Zweitens sollen wir all seine Werkzeuge, das Ziel, nicht aus den Augen verlieren, sondern mit aller Kraft auf dieses Ziel zujagen und uns nicht mit den 1- und 2-Cent-Münzen aufhalten, die unterwegs vielleicht auf dem Boden liegen. Und drittens müssen wir nicht länger unseren Begierden und Trieben gehorchen, sondern wir dürfen in der Kraft, die uns Jesus gibt, den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Amen.